Ja, wir nehmen unsere Bibeln zur Hand, wer die mit hat. Wir werden dann im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, weiterlesen. Ab Vers 5 bis 11 ist der Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Eben deshalb, oder ja, aus eben diesem Grund, fügt eurem Glauben eurerseits allen Eifer in der Tugend hinzu. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber die Geduld, in der Geduld aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Aus diesem Grund. Wir verkürzen das oft, glaube ich, das Evangelium, wenn wir etwas begründen, ob es in unserem Gebet ist oder in dem Austausch, in dem Bekenntnis des Glaubens, dass wir sagen, alles, was wir tun, tun wir, damit wir gerettet werden. Aber die Schrift hat einfach ein sehr breites Feld an Grund. Und das ist gut, dass wir uns im Wort Gottes dann auch diese Erkenntnis aneignen. Dass wir auch so denken, wie Gott darüber denkt. Und hier ist eine Offenbarung von ihm, dass er sagt, aus diesem Grund sollen wir fleißig unseren Glauben vervollständigen. Aus welchem Grund war das dann? Das, was in Vers 4 gesagt wurde, weil uns kostbare Verheißungen geschenkt worden sind, deswegen, und weil uns die Tugend Gottes offenbart wurde. Deswegen, aus diesem Grund, sollen wir unserem Glauben auch diese göttliche Eigenschaften hineinbringen und unseren Glauben damit vervollständigen. Erinnern wir uns noch vielleicht an andere Stellen im Neuen Testament, die uns Begründungen geben, warum wir fromm leben sollen, warum wir gottesfürchtig leben sollen. Was gibt es für Gründe dazu in der Bibel? Ja, wir verherrlichen dann den himmlischen Vater. So eine Schlüsselstelle zu diesem Thema, einfach damit man sich auch übt in der geistlichen Wahrheit zu denken, so wie Gott denkt. Und er hat ja uns das offenbart in seiner Schrift durch die Apostel im Neuen Testament. Als Paulus die gleichen Gedanken nur mit anderen Worten äußert im Römerbrief Kapitel 12 und die Christen zuruft, eure Leiber hinzugeben, das heißt, gibt dein ganzes Leben Gott als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer dar, dann beginnt er damit auch nicht mit einer Androhung, sondern er geht genau den gleichen Weg, was Petrus hier auch geht. Und er erinnert erstmal, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Merken wir das? Gott hat sich so viel um dich und mich erbarmt. Und deswegen tut das so. Und das ist ja auch genau, was der Petrus hier tut, dass er sagt, eben deshalb, weil seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und der Gottseligkeit geschenkt hat, deswegen tut. Und immer, wenn wir aufgefordert werden, etwas zu tun, dann ist es sehr heilsam für uns Menschen, das zu erkennen, dass alles, was wir überhaupt tun werden und tun können, uns erstmal gegeben wird. Es ist geschenkt worden und deswegen sollen wir es auch nutzen, sollen wir es auch tun. Hier sagt er, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die kostbaren und großen Verheißungen, damit ihr Teilhaber werdet der göttlichen Natur. Hier genau diesen Weg geht der Petrus hier und sagt, erstmal denkt an die reiche Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Und dann, auf diese Grundlage her, sagt er, ermahne ich euch, dass ihr in eurem Glauben allen Fleiß dran wendet und in eurem Glauben die Tugenden sichtbar macht. Ich habe das in einer Auslegung gelesen von Arnold Fruchtenbaum, dass er sagt, dieses Hinzufügen, fügt eurem Glauben hinzu, das ist ein Wort, das wird in der griechischen Sprache gebraucht für Chor oder für Choreografie. Das ist etwas, wenn man durch eine körperliche Darstellung in Form von Theater oder Tanz oder Zusammenstellung von als eine Zusammenfügung, so wie beim Chor die Stimmen eine Harmonie bilden, so wie bei einer Choreografie eine Vielzahl an Teilnehmer an einer Sache, die so zusammenbringt, dass es eine zusammengehörige Einheit wird. Das Wort wird da benutzt, sagt er, und in diesem Hinzufügen. So konnte das wörtlich bedeuten, stellt diese Tugenden, von denen wir hier jetzt lesen, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Geduld, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe, diese Tugenden alle zusammen, stellt sie so zusammen, dass sie wie eine Harmonie im Chor wirken. Und das ist, glaube ich, auch was uns eine große Hilfe ist, wenn wir das so verstehen, dass wir diese Sache nicht als eine Stufe sehen, die einander aufbaut, sondern das ist eine zusammengesetzte Harmonie von vielen Eigenschaften, die wir jetzt noch einzeln ansprechen werden. Dass es nicht eins nach dem anderen aufgearbeitet wird. In der menschlichen Sprache kann man es nicht anders sagen, da erwähnt man das nacheinander. Aber gemeint ist eine zusammengestellte Harmonie. Das ist so, was dieses Wort zum Ausdruck bringt. Und der Petrus lässt das hier auch nicht außer Acht, dass er sagt, mit allen Eifer, mit allen Fleiß tut das. Und das, glaube ich, ist schon wichtig, dass wir hier auch die christliche Erfahrung ist ja auch sehr vielseitig. Ich glaube, ich habe das mal erwähnt, dass es ein Buch gibt von dem chinesischen Bruder Watchman Nee, dass er gerade Nichtstun ist vielleicht zu viel gesagt, aber er ruft auf, hör auf mit Machen, hör auf mit Tun. Es gibt ein Buch, zur Ruhe kommen. Und in dem will er sagen, viele Menschen sind so in diesem Eifer, dass sie müde sind, alles selber machen, sich gar nicht von der Gnade Gottes tragen lassen, weil wir hier den ersten Teil dieses Wortes übersehen. Und wenn wir dann nur bei dem Eifer bleiben, dann werden wir natürlich erschöpft. Wenn wir aber immer wieder von dieser Kraft Gottes ausgehen, die gegeben wird, die gegeben ist, dann ist das ein anderes Eifer, aber der wird ganz normal, so wie wir ihn kennen, Fleiß anwenden. Und so würde ich vielleicht ein paar Beispiele oder wäre für uns alle hilfreich, dass wir es mal zusammentragen. Wie kann man im geistlichen Leben fleißig sein? Was ist das? Fleiß anwenden, was bedeutet das? Tun, was der Heilige Geist sagt. So wie Daniel das heute schilderte, ist mir auch mal eine große Hilfe gewesen von dem Spurgeon. Er erwähnt diesen Satz immer wieder, weil er so einfach ist und doch viel geistliche Grübelerei erklärt. Er sagt, das Leben im Geist verstehe ich so, wenn mir ein guter Gedanke kommt, dann bemühe ich mich, den zu tun, denn es kann sein, dass der vom Heiligen Geist war. So einfach macht er das. Und es trifft aber voll, danke ich, dem Anstrengen, dem Gehorsam, dem Willen Gottes. Das zu tun und so eine Frage, abends Mittwoch zur Bibelstunde, zur Gebetsstunde zu kommen, ist das Fleiß? Ja, und du nickst? Ja. Doch, lass uns das so nennen. Das ist Fleiß anwenden. Das ist ganz praktisches Gehorsam, auch entgegen dem, was vielleicht unsere Bequemlichkeit oder Fürsorge für euer Leib, sagt die Bibel, was ja nicht verkehrt ist. Das müssen wir jetzt auch nicht so hinstellen, aber die Warnung steht schon sehr deutlich, dass man sagt, das Wort Gottes sagt uns, passt darauf auf, dass die Vorkehrungen für euer Leben, alles, was ihr für euer Leben sorgt, dass das nicht so wie damit alles rechtfertigt wird. Dass man dann Sünden auf einmal unter diesem Mantel nimmt und alles rechtfertigt, auf einmal ist alles recht. Ich treffe ja nur Fürsorge für mein Leben. Und das muss ja ich schließlich. Das hat Gott mir doch beauftragt. Und somit sind wir hier immer wieder herausgefordert, auch in dieser Fleißarbeit, auch Anstrengung als das Normale zu sehen. Und wenn wir dann hören, alles muss nur durch freudiges Schweben geschehen, dann ist das nicht richtig. Auch das gibt es im Glauben, wir kennen das doch. Etliche Massen geben die Sachen sich doch wirklich ganz leicht. Aber nicht immer. Und deswegen, wenn wir nur von unserer Erfahrung sprechen würden und nicht so an das Wort Gottes uns binden würden, da würden wir, glaube ich, in unsere Gotteserkenntnis schon immer wieder irgendwo ausgeschweift sein. Aber das holt uns zurück und sagt uns, auch Fleiß gehört dazu, zu der Gottes- und Glaubenserfahrung. Deswegen soll uns das nicht befremden. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 29. Da erwähnt Paulus das als eine ganz praktische Glaubenserfahrung auch. Ihn verkündigen wir, jetzt lese ich Vers 28, Kolosser 1, 28, 29. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in voller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Merken wir das? Dieses Kämpfen und Ringen verbinden die Apostel immer mit der Kraft Gottes. Und deswegen, wenn ich eine Erschöpfung spüre, dann erinnere ich mich wirklich oft daran, dass ich sage, dann habe ich wahrscheinlich mit der Kraft Gottes jetzt nicht gerechnet. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen mehr von mir selber hier reingesetzt. Dann kommt Ermüdung, Erschöpfung, Frustration, Unwille. Aber wenn wir uns an die Gotteskraft erinnern, dann kann die Anstrengung sehr segensreich sein. Und die wird es sein und die sollen wir auch als ein Weg Gottes annehmen und das nicht befremdend sehen. Diese 7 Gnadenerweise in diesem Vers, die Tugend, haben wir letztens ausführlicher gesagt, dass es, man sagt, im Deutschen kommt das Wort von tauglich und man kann sagen, Tugend ist tauglich für Gott. Das ist auch eine gute Erklärung. Alles, was Gott tauglich ist, ist Tugend. Erkenntnis. Es ist Einsicht und Verständnis verbunden, sagt jemand, mit der Fähigkeit zu unterscheiden. Und in dem Beispiel würde ich das jetzt verdeutlichen wollen, es ist nicht, glaube ich, das, was wir vielleicht oft danach ringen. Wir wollen das Buch der Offenbarung verstehen oder 666 verstehen und meinen vielleicht, das ist dann Erkenntnis. Aber Erkenntnis, glaube ich, ist mehr in dem Sinne gemeint, als unser Herr Jesus versucht wurde, nach Matthäus Evangelium, dann zitiert der Feind, Satan zitiert Gottes Wort und will ihm damit sozusagen eine Versuchung jetzt bringen. Und das erkennt Jesus und antwortet mit dem richtigen Wort. Und das, glaube ich, ist hier ein ganz deutlicher Hinweis vom Wachsen in der Erkenntnis, dass wir das Wort Gottes auch in der richtigen Anwendung nutzen, nicht nur in dem richtigen Zitat. Und das ist Erkenntnis und unterscheiden können. Letztens sagte uns eine Schwester, sie konnte im Leben von ihrem Papa jetzt Gottes Spuren nicht erkennen, weil die Krankheiten häufen sich, die Krankheiten nehmen zu und die Krankheiten haben Überhand über den Alltag des Lebens. Die bestimmen alles. Und wenn das andauert, dann kommt uns das so vor. Aber gerade das ist ja der geistliche Kampf, glaube ich, dass wir dann in dem dann zu der Erkenntnis kommen und wenn wir da wieder zufrieden kommen, dass alles erklärt sich für einen gläubigen Menschen am Kreuz, weil da ist die Liebe Gottes offenbart geworden. Und wenn ich das aber auf mein Leben allein beziehe und sage, ich sehe die Liebe Gottes jetzt nicht mehr in meinem Leben, das sagt die Bibel auch nicht, dass die an meinem Leben sichtbar wird, sondern am Kreuz ist die Liebe Gottes sichtbar geworden. Und da will ich sie auch immer wieder erkennen. Da will ich auch wieder vom Kreuz her auf mein Leben kommen. Ich glaube, das gehört auch zu dem Erkennen. Selbstbeherrschung, das würden wir, glaube ich, doch als Disziplin nennen und sich beherrschen können. Das heißt, in unserem Menschsein gibt es viele Begierden. Es gibt vieles, was uns vielleicht besser schmeckt, angenehmer ist, was wir angenehm empfinden, aber das ist nicht gut. Und dann, dass ich mich beherrschen kann. Disziplin haben wir gesagt, Fleiß brauchen wir auch im Gebet, indem dass wir uns Zeit nehmen zum Bibelstudium, bei der Aufteilung unserer Zeit. Wir hörten letztens, wie viel man natürlich auch einüben kann in eine ganze Nation. Da würden wir jetzt schwer zu brauchen sein, glaube ich. Aber für die Nordkoreaner war das keine große Anstrengung, 8 Stunden Bibel zu lesen, dann noch 4 Stunden zu beten. So war das doch in dem Bericht. So sind die dressiert, die ganze Nation. Hier ruft uns die Bibel zu in der Freiwilligkeit und der Hingabe dem Herrn, sich zu entwickeln, zu der Selbstbeherrschung, zur Disziplin. Der Apostel Paulus bringt ja das Beispiel auch in einem Bild und sagt, wir können uns von den Sportlern auch ein Beispiel nehmen, die ja auch viel Disziplin üben, bis sie ihren Körper so trainiert haben, dass sie eine vergängliche Krone gewinnen. Und er stellt das so in den Raum und sagt, schaut, es geht noch, du hast noch nicht die Reserven genutzt, die gegeben sind, die da sind. Deswegen diese Ermutigung, Gott hat uns viel gegeben, lass uns wagen, mehr geistliches Leben in unsere Erfahrung reinzubringen. Geduld. Wahrscheinlich ist das hier, dass wenn Schweres ist, wenn was zu tragen ist, wenn Lasten sind, drunter bleiben. Wahrscheinlich ist das hier mehr gemeint. In den Lasten auszuharren, in Versuchungen dran zu bleiben. Ich habe mir mal einen Satz gemerkt für mich, ich will das doch so unterscheiden. Wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Das ist ein großer Unterschied. Wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr, das ist menschlich nachvollziehbar. Und da sollten wir unbedingt unsere Schulter drunter stellen. Aber wenn jemand sagt, ich will nicht mehr, dann ist es vielleicht etliche Mal auch besser, das nicht zu tun, die Schulter dann nicht runterzustellen. Aber diese Weisheit wird uns dann noch gegeben, wenn wir sie brauchen. Aber gerade so in Beziehungen, in Eheschwierigkeiten, in Momenten, wo das so scheint, es geht nicht mehr, da glaube ich, passt dieses Wort oder da gehört das rein, Geduld. Dranbleiben, auch mal aushalten und die Ehe nicht nur als eine Lebensform, Bereich zu verstehen, eine Lebenserfahrung, in dem es auch immer alles nur fröhlich und lustig ist. Auch da gehört Geduld dazu, eine geistliche Übung, eine geistliche Haltung, die sich lohnt, die sich auszahlt, die uns Segen bringen wird. Gottesfurcht. Auch das ist ein Wort, was in dem Neuen Testament, ich glaube auch in der Gemeindeerfahrung, immer wieder auch angefochten wird. Und da habe ich auch schon drüber einige Bücher gelesen. Und als ob man das immer wieder versucht, aus dem Wortschatz des Neuen Testaments zu verbannen. dass Gottesfurcht nicht mehr dazugehört. Wir haben so einen liebenden Jesus, der das passt nicht, das ist nicht, was den Menschen wirklich Erbauung schenkt und Vertrauen schenkt. Aber irgendwie die Aposteln durch den Heiligen Geist haben das nicht so gesehen. Die haben dieses Wort genutzt. Die haben dieses Wort gebraucht und ich finde, das ist ein wichtiges Wort. Das ist eine Ehrfurcht, die man vor Gott hat. Die schützen uns vor Sünden. Das kann ich persönlich bezeugen. Der Apostel Paulus, als er seine Bekehrung erzählte in Apostelgeschichte 26, in dem Geschehen wird das nicht erwähnt, aber später erzählt er das, was da passierte, als er Jesus begegnete. Und dann appelliert Jesus an die Gottesfurcht von Paulus. Und das wirkt, das versteht er. Das hat ihm geholfen. Deswegen nutzt er das auch und sagt, Gottesfurcht ist nicht verwerflich. Die schadet keinem Gotteskind. Die bringt uns in eine gute Beziehung zum Herrn. Und das war in dem Satz, dass Jesus zu ihm sagte, Saul, Saul, du wirst es schwer haben, gegen mich sich zu stellen. Und das verstand er. Es war ein gottesfürchtiger, alttestamentlicher Gläubiger. Und er wusste, wenn Gott sagt, es ist schwer, wenn du gegen mich dich stellst, wenn du mich zum Gegner hast, das ist Gottesfurcht. Das will ein Mensch nicht. Wenn er das versteht, was das ist, er will nicht Gott zum Gegner haben. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 1. So wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in der Gottesfurcht. Es ist eine Tugend, die uns bereichert in der Gottesbeziehung, die uns nicht schadet. Bruderliebe nennt er als sechstes und sagt, mit dem Wort, das ist ja so hilfreich, das ist in der griechischen Sprache, sagt man, einige Worte für die Liebe gibt. Und die Bruderliebe ist die Liebe der Freundlichkeit, der Zuneigung, der Zuwendung zueinander. Das ist die Liebe, die man so auch zu den Geschwistern hat. Da ist viel Beziehung, Emotion, da ist viel Erfahrung mit drin. Und unser Herr Jesus hat ja dieser Tugend der Bruderliebe so ein großes Gewicht gegeben, dass er sogar sagte, das ist euer Ausweis. Damit sieht man das, ob ihr zu mir gehört oder nicht. Das ist das Zeichen, wenn ihr Liebe untereinander habt. Geschwister, ist das nicht ein ganz großer Reichtum? Und das Wort ruft uns zu, bereichert dein Glaube damit. Lass das nicht gleichgültig sein, wenn du merkst, es ist nicht da. Ich habe nicht Liebe zu den Geschwistern, dann fleißig darum ringen. Dass es da ist, weil das bereichert unseren Glauben, das weist uns als Christen aus, sagt Jesus. Und in der Bruderliebe sollen wir die Liebe, und das wird dann das andere Wort gebraucht, das Agape-Wort, das wird immer, wenn Gottes Liebe beschrieben wird im Neuen Testament, dann nutzen die Schreiber dieses Wort. Das ist die selbstlose Liebe, die Liebe, die nicht wartet, bis ich eine gute Beziehung habe, bis ich ein gutes Empfinden habe, bis wir ein gutes freundschaftliches Verhältnis haben, sondern die gibt auch dann, wenn nichts zurückkommt. Die hört nicht auf. Das ist die göttliche Liebe. Auch in der sollen wir uns entwickeln. Seid niemand etwas schuldig, außer einander zu lieben. Damit will ja das Wort Gottes uns sagen, da werden wir nie hineinwachsen, dass es wie die Vollendung der Liebe sein werden. Aber nicht aufhören damit. Das nicht zufrieden sein, wenn wir das nicht erleben, sondern sagen, dafür wollen wir ringen. Das ist etwas, was uns gegeben ist, was unseren Glauben wertvoll macht, dass er Tugend erweist, dass er Gott würdig ist, unser Glaube. Und weil wir so reich beschenkt sind, sollen diese 7 Gnadenerweise im geistlichen Leben Frucht bringen. Und die helfen uns auch, glaube ich, ein ausgewogenes Glaubensleben zu führen. Ja, wir haben die jetzt einfach so, habe ich die nacheinander erwähnt. Vielleicht hat hier jemand noch in der Zeit einen Gedanke gehabt, der für uns alle eine Bereicherung ist. Teilt ihn bitte mit. In den folgenden Versen wird jetzt nochmal eine Begründung gegeben, warum es wichtig ist, dass wir in dieser geistlichen Entwicklung, wir haben gesagt, ein Grund ist, weil Gott uns so beschenkt hat. Und jetzt nennt er hier weiter 6 Gründe, warum es wichtig ist, in dieser geistlichen Entwicklung nicht fern zu bleiben, die nicht auf der Strecke zu lassen, sondern sich fleißig darum zu bemühen. Und das ist jetzt Verse 8 bis 11. Denn wenn diese Dinge, diese geistliche Tugend bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch nicht träge und nicht fruchtleer sein im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig, sieht nur das, was nahe ist und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist eine einladende Vorlage. Das Erste, was er hier erwähnt, ist, es wird uns, so wirken wir jede Fruchtlosigkeit entgegen. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und sie zunehmen, lassen sie euch nicht träge und fruchtleer sein. Das ist Fruchtbringen im Leben, wenn wir in unserem Charakter, in unserem Glauben diese Tugenden fleißig entwickeln. Dann werden wir nicht ohne Frucht sein. Und das ist ja schon ein großes Wort im Johannesevangelium, dass der Herr Jesus die Fruchtlosigkeit auch als geistlichen Tod bezeichnet, als Reben, die verbrennen, anstatt träge zu sein. So wie der Hebräerbrief das schreibt, bequem und faul, wie Petrus hier sagt, zu sein, sollen wir zunehmen, in Frucht bringen. Und das wird passieren, wenn wir diese Dinge entwickeln in uns. Dann werden wir nicht fruchtleer sein. Der zweite Grund, sagt er hier, ist das Erkennen von Jesus. Jesus wird uns dadurch immer größer offenbart, wenn wir diese Dinge in unserem Leben entwickeln. Und deswegen, weil das miteinander so eine enge Verbindung hat. Und möge Gott uns die Gnade schenken, dass wir unser Leben, was wir tun und sind, was wir denken und empfinden, dass wir doch das in der Verbindung mit Jesus bringen können. Wir werden so die vollständige Erkenntnis unseres Herrn Jesus vervollständigen, sagt Petrus hier, wenn wir diesen geistlichen Wachstum nicht unterbrechen, wenn wir ihn fleißig üben. Der dritte Grund, den er hier nennt, um geistlich nicht blind zu werden, um nicht zu erblinden. Wenn wir das nicht tun, sagt er, dann werden wir erblinden. Wir werden es nicht deutlich, nicht klar sehen können. Der große Schatz des christlichen Glaubens ist oft, wenn wir vergessen, was uns alles vergeben ist. Die haben es vergessen, wie die Reinigung ihrer Sünden geschah, was alles gegeben wurde in der Reinigung der Sünde, was ist dafür ein Preis bezahlt? Wo würden wir das sonst tun können? Wer wird uns unsere Sünden abnehmen? Wie wollen wir das selber machen? Jesus sagt, was wird der Mensch geben für seine Seele? Was kann er geben? Da sind wir ohnmächtig. Da kann nur der Herr Jesus was tun. Und wenn wir das vergessen, was er an uns getan hat, oder wenn wir dieser Entwicklung nicht nachgehen, dann sagt er, kann der Grund sein, weil wir das vergessen haben. Und damit wir hier nicht die Blindheit entwickeln und unsere Vergebung uns nicht teuer bleibt, deswegen sollen wir diese Tugenden entwickeln und geistlich fleißig sein. Ich denke, jedes Mal, wenn wir die Möglichkeit haben, eine Abendmahlsgemeinschaft zu genießen, da wird uns das ja immer wieder nahegebracht. Und wenn wir da merken, wir reagieren da gleichgültig auf das, was Jesus uns geschenkt hat, dann kann der Grund vielleicht sein, so wie das hier ist, dass wir in dieser ganzen geistlichen Entwicklung uns nicht fleißig darum bemühen. Und dann hat das zur Folge. Der vierte Grund für die Notwendigkeit der geistlichen Entwicklung ist, dass wir dadurch unsere Erwählung festmachen. Es wird sich festigen, das, was wir an Zuspruch und Erwählung Gottes haben. Aber wenn wir da von der geistlichen Erfahrung fernbleiben, dann wird ja uns die Erwählung auch nicht teuer. Wie wir das eingangs sagten, wenn ein Mensch das auf einmal erfasst, dass er ein Gerufener ist, dass Gott ihm gezogen hat, dass Jesus den Vater mir geschenkt hat, dass das alles Gottes Wunder sind, dann erfasst uns das doch mit einer ganz tiefen Dankbarkeit und Anbetung. Und das sagt er hier, wenn wir das tun, da wird diese Erwählung, dieses Wunder der Erwählung, das wir ja niemals ganz erklären können, das wird sich bei uns festigen. das wird eine Grundlage haben, das wird ein Baustein sein für unsere geistliche Erfahrung. Der fünfte Grund, sagt er, damit wir nicht straucheln. Straucheln ist, wir kennen das, plötzlich ein Hindernis vor den Füßen und dann stolpert man. Und dann hat man nicht mehr die Kontrolle über sich und dann fällt man. Im geistlichen Leben gibt es immer ein Aufstehen, das stimmt. Aber es gibt auch ein Straucheln, dann bleiben wir auf einmal liegen. Stehen gar nicht mehr auf. Und deswegen, wenn du nicht stolpern möchtest, wenn du nicht fallen willst, wenn du dich nicht verstricken willst, das ist das Bild aus dem Hebräerbrief, lasset die Sünde euch nicht umstricken. Das sind alles vorbeugende Wege. Wenn wir diese Tugenden in uns entwickeln, dann trifft uns das nicht so. Und der sechste Grund ist der reichliche Eingang in das Reich unseres Gottes. Wir überwinden weit, sagt Paulus auf einer Stelle. Diese Weite bei dem Eingang, das ist eine Bildsprache. Wir wissen, so wie William MacDonald das betont, dass er sagt, die Tatsache, dass man eingehen darf, das ist das Kreuz. Aber wie weit der Eingang ist, da können wir schon was für tun. Da ist dieses fleißige Dranbleiben im geistlichen Leben, sagt er, wirst du dich nicht durchquetschen müssen. Da hast du einen breiten Eingang in das Reich unseres Vaters, in das ewige Reich des Herrn Jesus. Und hier spricht hier auch nochmal Jesus als Gott an, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Das ist in diesem Text auch noch bezeichnend, dass er das hier so die Formulierung wählt und Herr als ein Titel Gottes unserem Herrn Jesus so anspricht, ihn so anbetet, ihn so anerkennt. Die Warnung ist, wer diese Gnadenwege nicht nutzt, der ist blind in der Gegenwart, so haben wir es hier gelesen, kurzsichtig, aber auch für die Zukunft. Und der vergisst, was gewesen ist, was ihm gegeben wurde. In der Gegenwart blind, für die Zukunft ein schmaler Eingang und vergessen, was uns geschenkt wurde. Also es lohnt sich, mit Fleiß geistliches Leben zu leben und zu üben. Das ist, was viel Reichtum bringt, nicht ohne Frucht zu bleiben, nicht leer zu sein. Amen. Ich werde nachbeten. So, Herr Jesus, wir danken dir. Es ist wenig, was wir sagen können. Und es spricht auch nicht alles an und aus. Die Tiefe, die Breite, die Höhe und die Länge deiner Erlösung. Deine Erwählung, das Wunder des Glaubens. Aber wir wollen das. Wir wollen uns fleißig bemühen, in der Lebendigkeit des Glaubens zu leben, in deinem Wort, in der Gemeinschaft und in der Erfahrung des Glaubens. Schenke uns das hier als Gemeinde, als ein lebendiges Zeugnis, auch jetzt uns alle in dem guten Vorhaben, im geistlichen Leben die Lebendigkeit zu weisen. Amen. Einen gesegneten Abend nach allen.